Bevor wir in die Predigt starten, gibt es noch ein paar aktuelle Infos. Falls du es noch nicht gehört haben solltest, wir haben für die Zeit jetzt, wo wir so auf diese Art und Weise Gottesdienst feiern, einen Newsticker eingerichtet. Den findest du einfach über unsere Startseite. Grundsätzlich haben wir die ganze Homepage umgebaut, um jetzt dieser Zeit in gewisser Weise entgegenzukommen, um euch besser versorgen zu können. Das heißt, wenn ihr auf die Startseite der Chapel geht und runterscrollt, da gibt es so die wichtigsten Angebote. Und wenn ihr dann auf den Newsticker klickt, da kommt dann weiter unten bei aktuelle Angebote immer wieder, finden wir neue Formate. Zum Beispiel jetzt aktuell nehmen wir mit rein die Seelsorge. Das heißt, alle Informationen zu den Sachen, die wir gerade anbieten, findet ihr auf dieser Seite im Newsticker. Einfach, wenn ihr ganz runterscrollt, bei aktuelle Angebote. Auf dem Newsticker könnt ihr euch oben rechts eintragen mit eurer E-Mail-Adresse. Dann kriegt ihr immer eine E-Mail zugeschickt, wenn es neue Inhalte gibt auf dieser Seite. Keine Sorge, ihr könnt euch auch wieder abmelden davon, wenn es zu viel werden sollte. Aber das ist momentan die Art und Weise, wie wir mit euch kommunizieren, wie wir euch auch abgesehen von den Sonntagsgottesdiensten auf dem Laufenden halten. Das soll schon gewesen sein. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Predigt von Roland.
5 Wochen sind es bereits her, wo wir das letzte Mal zusammen waren im Cinemax und in der Fernhaber Straße, wo wir gemeinsam Gottesdienste gefeiert haben. Es ist eine lange Zeit. Wir vermissen euch auch schon alle und ihr, ja, vermisst euch bestimmt auch gegenseitig. Und dennoch, was ich richtig stark finde, wie die Kirchen und Freikirchen und Gemeinden aufgestellt sind in dieser Zeit. Es gab noch nie eine Zeit, wo Gemeinde, wo Christen, wo Gläubige so aktiv zusammengestanden haben im Netz, bei Zoom-Meetings oder was es da für alles Möglichkeiten gibt. Wir hatten zum Beispiel die vergangene Woche eine richtig starke Woche. Wir hatten viele Gebetszeiten gehabt. Die werden wir übrigens jetzt jede Woche haben. Wir hatten Hauskreisleitertreffen über Zoom mit vielen Leiter, die zusammengekommen sind. Und das ist richtig, richtig ermutigend. Also von dem her, bleibt einfach dran. Und jetzt auch diesen Gottesdienst, den wir gemeinsam feiern. Wir wollen das echt unter den Segen Gottes stellen. Wir machen ja hier weiter in der Vater-Unser-Serie, nachdem wir da 3-mal unterbrochen hatten. Und das ist ja so das, was wir immer machen. Wir lernen Vers für Vers durch die Bibel. Und wir haben uns einfach vorgenommen, das Vaterunser zu lehren, hatten dann abgebrochen, als Corona begann, und haben jetzt nachher wieder angesetzt. Und es passt so gut. Dieses Vaterunser, dieses Gebet ist so ein starkes Gebet, besonders in dieser Zeit. Und lasst mich jetzt einfach nochmal mit euch am Anfang dieser Predigt beten. Vaterunser im Himmel. Du bist im Himmel, aber du bist auch ganz nah, weil du unser Vater bist, der Gott, der uns nah ist. Geheiligt werde dein Name. Wir wollen in dem Ganzen nicht irgendwelche Krisen heiligen, indem wir ständig davon reden und ständig damit beschäftigt sind, sondern wir wollen deinen Namen verherrlichen, indem wir von deinem Namen reden, auch jetzt heute Morgen. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist so wunderbar. Du lässt dich nicht aus der Ruhe bringen. Es passiert das, was du willst. Und dein Wille geschieht auch in unserem Leben, unabhängig von dem, was um uns herum passiert. Unser tägliches Brot gib uns heute. Du versorgst uns. Du versorgst uns auch jetzt. Wow, was ist das für ein Vorrecht, in einem Land zu leben, wo wir so gut versorgt sind. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das brauchen wir besonders auch jetzt. Danke, dass du hier bist. In Jesu Namen. Amen. Ja, so begann das Gebet, was Jesus seine Jünger gelehrt hat und was er uns sozusagen als Muster mitgegeben hat, wie wir beten können. Ganz stark. Und man könnte fast sagen, es ist Paradies auf Erden. Würden wir nicht in einer Welt leben, die halt eben nicht immer das Paradies ist. Ihr wisst, wovon ich spreche, und ihr wisst das selbst, was es alles so für Sachen gibt. Man könnte jetzt auch sagen, wenn Gott so liebevoll und so gut ist und unser Vater ist, warum holt er uns nicht einfach aus dieser Welt raus, beamt uns zu sich, damit es keine Versuchung, kein Böses mehr gibt. Aber wisst ihr was? Es wird noch besser. Es heißt nämlich weiter in diesem Gebet, und ich lese es mal vor, Matthäus 6, Vers 13, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Und das ist ein Vers, da haben sich schon so viele Theologen mit auseinandergesetzt. Sogar der Papst hat ein Statement dazu geschrieben. Man könnte fast sagen, wenn man das jetzt mal ganz subjektiv sieht, diesen Satz, könnte man sagen, Also wir sollen Gott bitten, dass er uns nicht versucht und nichts Böses tut. Weil man ja nie wissen kann, wie Gott ist. Er ist ja unberechenbar, oder? Könnte man fast meinen, wenn man diesen Satz so liest. Aber ich darf euch beruhigen. Nein, Gott freut sich nicht daran, ich sag mal ganz bös ausgedrückt, uns einen reinzudrücken. Sondern Gott ist ganz anders. Und dazu möchte ich euch hier am Anfang einen Vers lesen aus der Bibel. Und zwar dürft ihr das mal aufschlagen, wenn ihr die Bibel dabei habt. Aus Jakobus Kapitel 1, Vers 13. Da steht nämlich, jetzt ist die Antwort, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Also Gott ist nicht the bad guy, der Böse, ja? Sondern es heißt hier weiter, es hängt nämlich mit unserer eigenen Natur zusammen, in Vers 14, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Versuchung kommt also nicht von Gott. Er stellt dir auch kein Bein. Sondern es heißt dann weiter, und jetzt kommt der nächste Satz, im Vers 16, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder und Schwestern. Also, Leute, passt auf, da denkt ihr falsch, wenn ihr denkt, Gott drückt euch einen rein, sondern Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Wo ist von oben herab? Von Gott. Vom Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Gott ist gut. Gott ist gut. Er ist unser Vater im Himmel. So beginnt das Gebet. Und Gott ist gut. Und das betrifft auch diesen Satz. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jetzt bleibt natürlich die Frage, okay, aber wenn Gott uns nicht in Versuchung führt, warum müssen wir das denn dann beten? Ist doch ein Widerspruch, oder? Nun zwei Punkte und zwei Statements dazu. Das erste, da möchte ich euch ein Zitat vorlesen von William MacDonald, einem bekannten Bibelausleger. Der hat Folgendes gesagt. Diese Bitte drückt ein gesundes Misstrauen gegenüber Gott? Nein. Diese Bitte drückt ein gesundes Misstrauen gegenüber den eigenen Fähigkeiten aus, den Versuchungen zu widerstehen oder Anfechtung standhaft zu bleiben. Sie drückt die Anerkennung der völligen Abhängigkeit vom Herrn in Bezug auf Bewahrung aus. Also sprich, Gott, ich bin diesem Weg nicht gewachsen, denn du mich da führst. Ich werde da fallen. Deswegen bewahre mich davor, führe mich nicht in Versuchung, verstehst du? Also, das erkläre ich gleich nochmal. Ich gehe hier einen Weg und ich merke, ich sage zu Gott, ich schaffe es eigentlich nicht aus eigener Kraft. Zum anderen, und das ist jetzt das zweite Statement, zum anderen, wisst ihr, ist der Weg zu dem Ziel steinig, holprig, mit vielen Hügeln und Tälern versehen. Und das gehört zu unserem Leben dazu. Da möchte ich euch mal einen Auszug lesen aus dem großen Katechismus von Martin Luther. Kennen vielleicht auch viele noch von ihrer Konfirmationszeit. Lest euch mal vor, das ist ein bisschen altdeutsch geschrieben. Das sind je groß schwere Gefahren und Anfechtungen, so ein jeglicher Christ tragen muss. Wenn auch jegliche für sich alleine wäre, auf das wir je getrieben werden, alle Stunden zu rufen und zu bitten, weil solange wir in diesem schändlichen Leben sind, da man uns von allen Seiten zusetzt, jagt und treibt, dass uns Gott nicht lasse matt und müde werden und wieder zurückfallen in Sünde, Schande und Unglauben. Denn sonst ist unmöglich, auch die allergeringsten Anfechtungen zu überwinden. Solches heißt nun nicht einführen in Versuchung. Wenn er uns Kraft und Stärke gibt, zu widerstehen, doch die Anfechtung nicht weggenommen noch aufgehoben wird. Musst jetzt vielleicht nicht alles verstehen aus diesem Altdeutsch, nur es will einfach sagen, so ist das Leben. Und ich möchte euch das illustrieren, damit wir das besser verstehen, an ganz banalen Beispielen. Die erste Illustration ist genau das, was jetzt gerade im Moment abläuft. Wir haben einen Online-Gottesdienst und eine Online-Predigt. Also wir ermutigen dich als Gemeinde, ich als Pastor, schalte dein PC ein, schalte dein Handy ein, dein Smart-TV und nimm diese Predigt hier auf. Ja, wir machen das zurzeit über unsere Homepage. Da kannst du dich gerne auch mal reinschalten. Wir haben da unsere Kurznachrichten und unseren News-Ticker da drauf. Und da kannst du einfach schauen. Aber wir ermutigen dich praktisch, dass du online bist, dass du ins World Wide Web gehst. Und das ist ja so eine Geschichte, obwohl wir genau wissen, und das weißt du und ich, wie schnell man gerade im World Wide Web fallen kann. Also da liegt beides ganz nah beieinander, ja? Wir sagen dir, schalt dein PC ein, schalt dein Handy ein, schalt dein Fernseher ein und gleichzeitig ist die Versuchung nur einen Mausklick entfernt. Oder nehmen wir nochmal, entschuldigt, ich muss das nochmal auch reinbringen, das Thema Corona. Das Leben in der Quarantäne ist ja nicht die Lösung auf Dauer. Und gerade jetzt in der letzten Woche war jetzt diese Rede von unserer Kanzlerin oder auch unser Ministerpräsident Kretschmann hat gesprochen und gesagt, wir müssen jetzt langsam zu den Lockerungen, zur gewissen Normalität übergehen. Warum? Weil die Isolation keine Lösung ist. Da geht das Leben auf Dauer zugrunde, unser Land, unsere Wirtschaft. Das heißt, es wird nicht gehen ohne Risiko. Wir müssen dieses Risiko aufnehmen, dass wir uns tatsächlich auch infizieren. Natürlich müssen wir Rücksicht nehmen in verschiedener Hinsicht, aber es ist immer dieses Restrisiko da. Also geh los, geh wieder zur Arbeit, geh wieder einkaufen, mach die Dinge, die du machen musst, aber es bleibt ein Risiko. Verstehst du? Das ist genau das. Also dieser Aufruf, mach das und du sagst, ja, aber ich könnte ja mich infizieren. Ja, dieses Risiko ist da, genau wie in dieser Bitte. Das betrifft übrigens jetzt auch das ganze medizinische Fachpersonal. Ja, die können nicht zu Hause sitzen am Fernseher, wo oben rechts da steht, wir bleiben zu Hause. Wir sind froh und dankbar und ich bin stolz darauf, auf dieses ganze medizinische Fachpersonal, auch weil mein eigener Sohn ein Teil davon ist. Und einfach zu sehen, hey, sie tun ihren Dienst nonstop und wir ermutigen sie, bleibt dran. Also das heißt, wir führen sie praktisch rein in die Versuchung, in die Gefahr, aber es ist gut, dass sie diesen Weg gehen. Und das ist auch unser Leben. Wir leben in einer Welt, wo wir offensichtlich unter dem Einfluss vom Bösen stehen. Und es heißt hier sogar, bewahre uns vor dem Bösen. Der Teufel wird als Fürst dieser Welt bezeichnet. Ja, und eigentlich müsste man sich zurückziehen, wie die Mönche und die Nonnen das gemacht haben, in die Klöster. Und ein Stück weit passiert das ja jetzt auch. Aber wir merken das so stark, das ist doch nicht das Normale. Nein, wir müssen mitten rein. Und tatsächlich, Gott nimmt uns nicht raus, sondern im Gegenteil, er führt dich nicht selten mitten rein. Darum betet Jesus kurz vor seinem Leiden in Johannes 17, Vers 15, ja, sind mit den Jüngern zusammen und er betet nochmal zum Vater und er betet Folgendes. Vater, ich bitte nicht, dass du sie, also uns, aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und jetzt sagt er weiter, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und das bedeutet tatsächlich auch mitten rein in die Versuchung, mitten rein in das Böse, vielleicht auch ins Leid, weil es keinen anderen Weg gibt. Das ist der Punkt. Jetzt könnte ich wieder den Katechismus zitieren. Luther geht da ganz stark drauf ein. Er sagt zum Beispiel, denn Versuchung und Reizungen kann niemand umgehen, weil wir im Fleisch leben und weil wir den Teufel um uns haben. Und wir müssen Anfechtung leiden, ja, darin stecken, aber da bitten wir drum, dass wir nicht hineinfallen und darin ersaufen. Also wieder Lutherdeutsch. Jesus kam in diese Welt, Gott wurde Mensch in dieser Welt. Und das ging ja dann bis in Leiden und Tod. Wir kommen jetzt gerade von Ostern zurück. In Lukas 22, Vers 40 ist Jesus in Gethsemane und lässt seine Jünger zurück. Und da heißt es, und als er an den Ort Gethsemane gekommen war, sprach er zu seinen Jüngern, betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Da steht übrigens das gleiche Wort wie hier im Vaterunser, Peirasmos. Das kann Anfechtung bedeuten, das kann Versuchung bedeuten. Vers 41, und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er spricht da von seinem Leiden und von seinem Tod am Kreuz. Er wusste genau, was auf ihn zukommt. Im Grunde genommen betet Jesus hier, ja, Vater, führ mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Und doch weiß er, dass das der einzige Weg ist. Nicht, weil Vater, der Vater im Himmel, dem Sohn etwas Böses tun wollte, sondern weil es keinen anderen Weg gab, um uns zu erlösen. Und Jesus sagt, ich bin bereit. Ich bin bereit, mitten reinzugehen. Und jetzt kommen wir zu uns. Du und ich. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Darum sind wir auf der Erde. Es hat mir jemand ein Lied komponiert, da heißt es, und dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg ist steinig und schwer. Und tatsächlich geht er mitten durch Versuchungen hindurch. Und ich gebe euch jetzt mal eine ganz einfache Logik, wo jeder, auch wenn du jetzt Gott distanziert gegenüber bist, wo jeder was mit anfangen kann, nämlich deine eigene Persönlichkeit. Gott hat dir Stärken gegeben. Und ich nenne mal so drei Stärken. Und pass auf, in diesen Stärken sind auch Schwächen beinhaltet. Also, die größte Stärke kann zu deiner größten Schwäche werden. Zu deiner größten Versuchung. Ich bring dir mal drei Beispiele. Das eine, du hast vielleicht die Stärke der Empathie. Das heißt, du kannst dich gut in Menschen hineinversetzen. Und dadurch erleben sie sich wertgeschätzt. Das ist eine wahnsinnig starke Gabe. Meine Frau hat diese Gabe und das ist wunderbar, wenn man so Menschen um sich herum hat. Die Versuchung darin ist aber, dass du von anderen abhängig werden kannst. Weil du ihnen um jeden Preis zufriedenstellen möchtest und ihnen gefallen willst. Du wirst von Menschen abhängig. Und da wird das plötzlich zur Versuchung, merkst du? Du gehst deinen Weg, das ist deine Mission, empathisch zu sein, Menschen zur Seite zu stehen. Aber du machst dich abhängig von Menschen. Oder ein zweites Beispiel wäre, du hast die Stärke, Dinge und Projekte zu ordnen. Du bist der Checker, ja. Im Durcheinander Klarheit zu bringen, Überblick zu schaffen, du weißt, wie es geht. Solche Menschen sind so ein Segen für die Welt, damit die Welt sich dreht, damit Lösungen da sind. Aber weißt du, die Versuchung darin ist, dass du vielleicht ein bisschen pedantisch wirst, rechthaberisch bist, vielleicht sogar festgefahren bist in deiner Meinung. Nur deine Meinung zählt. Und so wird es schwer für die Leute im Umfeld, mit dir zusammenzuleben. Das kann zu moralischer Überlegenheit führen. Das heißt, ja, deine Mission ist, Dinge anzugehen, Dinge gut zu machen, vorwärts zu gehen. Aber gleichzeitig die Gefahr, dass andere neben dir nicht mehr stehen können, dass vielleicht auch Hochmut sich einschleicht. Oder du hast die Stärke der Tatkraft, du bist ein Macher, du bist ein Helfer, du siehst, wo was gebraucht wird, du springst in jede Lücke rein. Auch das ist ein Megasegen, wenn das deine Mission ist. Die Versuchung darin ist, du machst dich unentbehrlich, brauchst keine Hilfe. Und tragischerweise ist vielleicht Gott sogar nur ein Statist in deinem Leben. Ich glaube, wir sind so eine Nation, die so aufgebaut ist. Wenn ich an die ganze Nachkriegsgeneration denke, du schaffst, du machst, du tust. Und vielleicht hat Gott keinen Platz mehr. Das ist dann die Versuchung darin. Oder auch andere Menschen nicht. Nun, ich für meinen Teil, für mich bedeutet dieser Satz, führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen, meine Berufung als Pastor. Gott hat mich in diese Mission, in diese Aufgabe reingeführt. Und meine Versuchung darin ist nicht, Macht auszuüben. Warum ist das nicht meine Versuchung? Weil das nicht meinem Naturell entspricht. Weil ich das auch eigentlich gar nicht so vorgehabt habe. Ja? Ich habe mir nicht vorgestellt, dass ich irgendwann mal ein Leiter von einer mittelgroßen Gemeinde bin. Nein, meine Versuchung liegt auf einer ganz anderen Ebene. Meine Versuchung ist einfach, zu viel zu tun, zu viel selbst zu tun, meinen, ich sei für alles und jeden verantwortlich, und vielleicht zu denken, dass ich Gott und meiner Welt um mich herum beweisen muss, dass noch mehr geht. Und nicht abschalten zu können, zum Beispiel jetzt in diesen Corona-Zeiten, ja, 1000 Ideen zu haben, was man alles noch machen könnte. So, und darin steckt ein Haufen Gefahr. So, und merkst du, diese Aussage von vorhin, dass deine Stärken zu deiner größten Schwäche werden können. Und deswegen auch dieser Satz, führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Das heißt, ja, Gott führt mich einen Weg, weil Gott mir diese Stärken gegeben hat. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, Gott, ich weiß auch, in meinen Stärken liegen auch meine größten Schwächen. Und deswegen bitte ich ihn, Gott, führe mich nicht da rein, beziehungsweise wenn du mich führst, dann bewahre mich davor. Ich kann es nicht allein. Wenn ich alleine diesen Weg gehe mit meinen Stärken, werde ich, wie Luther sagt, absaufen. Das impliziert das Ganze. Und erlöse mich von dem Bösen ist sozusagen die Anwendung von dem. Also ich wende mich oder du wendest dich hin zu Gott. Ich muss so an den jungen David denken. Der junge David, der sitzt bei den Schafen. Der war keine große Nummer, der war völlig einsam. Über Wochen hinaus sitzt er bei den Schafen, muss gucken, dass er die Schafe nicht von irgendwelchen wilden Tieren gerissen wird. Ihn beachtet keiner, ihn sieht keiner. Aber weißt du was, in dieser Zeit hat er eine starke Verbindung aufgebaut mit seinem Vater im Himmel. Und dann betet er im Psalm 23, Vers 4. Und wenn ich auch wandere durch das Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und hier ist in dem jungen David was entstanden. Zum einen ein ganz tiefes Urvertrauen ist da entstanden. Ja, das Vertrauen zu Gott. Denk dran, was ich eingangs gesagt habe. Okay, führ uns nicht in Versuchung. Ist Gott unberechenbar? Allein schon in dieser Frage schwingt was mit, wie ist denn Gott eigentlich? David war sich zutiefst dessen bewusst, dass Gott sein Vater, dass er ein guter Gott ist. Und er war sich zutiefst bewusst, dass dieser Vater, wenn man das mal sieht, das Bild zwischen Vater und Kind, das Kind weiß, dass der Vater wird das Kind nicht einfach loslassen in der Gefahr, sondern umso fester packen. Und dieser David weiß, er hat dieses Bild des Hirten im Kopf. Hey, mich fürchte kein Unglück, dein Stecken und dein Stab, sie begleiten mich. Dieses einfache Schaf, David sieht sich in der Rolle des Hirten und da ist das Schaf. Und er bewahrt es, die Schafe, dass ihnen nichts passiert. Und so weiß er, so ist auch mein Gott. Und gleichzeitig war sich David, und das ist auch ein Geheimnis von David, wenn du mal sein Leben studierst, er war sich immer seiner Stärken bewusst und seiner Schwächen bewusst. Er hatte einige Megastärken gehabt, aber in den Stärken lagen auch seine Schwächen. Aber das alles brachte ihn durch viel Leid, durch Versuchung, durch Enttäuschungen, sogar durch Versagen hindurch. Dass wir uns fragen, boah, hey, der David, der hat sich schon einiges geleistet. Und Gott nennt ihn trotzdem einen Mann nach seinem Herzen. Warum? Weil er diese Haltung gehabt hat. Und das ist die Anwendung des Ganzen. Die Anwendung des Ganzen, das ist ja ein Gebet. Vater unser im Himmel. Ja, Jesus sagt, so sollt ihr beten. Und da kommt dieser Satz, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Die Anwendung ist, und das ist mein Wunsch für dich, wo du auch stehst. Nutz die Zeit, in der du stehst, dass du jeden Tag, zu jeder Zeit diesen Vater im Himmel suchst. Und wenn du noch ganz am Anfang mit Gott bist, dann bedeutet dieser Satz, führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns vom Bösen. Dann bedeutet das, dieser Satz, dieses Erretten heißt nämlich auch erlösen. Dieser Gott will dich erlösen. Dass du sagen kannst, in Kolosser 1, Vers 13 steht das, er hat uns errettet, erlöst aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir alle Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das ist das, was wir nötig haben. Was du nötig hast, was ich nötig habe. Unsere Stadt, unsere Region und unser Land. Und das ist unser Gebet. Und da bete ich dann gleich auch nochmal für, dass du das für dich persönlich in Anspruch nimmst. Das gilt aber auch, wenn du mittendrin bist, als Mensch, der Jesus nachfolgt, wenn du mittendrin bist in so einer Versuchungsgeschichte, dann bedeutet, führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Ja, das ist mein Gebet. Ich wende mich an ihn. Hier ist die Lösung. Ich habe euch eben kurz von meiner Stärke und meiner Schwäche erzählt. Und weißt du, für mich passt das. Ich bin jemand, der schnell sehr geschäftigt ist und machen und schaffen und tun und machen will, tausend Ideen, alles Mögliche. Für mich ist tatsächlich die Lösung, mich selbst rauszuziehen aus dem Ganzen und in die Stille zu gehen. Abstand zu bekommen und zu beten. Mir diese Zeit zu erkämpfen. Und mir geht's sicherlich auch genauso wie euch auch. Man fragt sich, okay, wo soll ich mir die Zeit hernehmen? Die Zeit zu erkämpfen, die Zeit der Stille. Zu Gott zu rennen. Und gerade für mich ist das eine wahnsinnige Challenge. Weil beten ist für mich eigentlich, von meinem Naturell her, ist ja keine Arbeit. Ja, da kann ich ja nichts leisten. Stärken, Schwächen. Aber mir hilft das, genau da runterzufahren, ins Gebet zu gehen, in die Stille zu gehen, nichts leisten zu können, nichts leisten zu müssen und sagen, Gott, begegne mir, sei du jetzt bei mir. Es ist auch die beste Medizin gegen all die drei Dinge, die ich eben aufgelistet habe. Du erinnerst dich, ja, diese drei Stärken, Empathie, Dinge zu tun, beziehungsweise so der Organisator oder die Tatkraft. Es ist die größte Medizin, nämlich wenn du das tust, wenn du dich an ihn wendest, nicht mehr Menschen zu gefallen, sondern Gott zu gefallen. Oder nicht mehr alles besser zu wissen, sondern abzugeben. Oder nicht mehr schaffen zu wollen, sondern zur Ruhe zu kommen. Apropos Gebet. Wir werden auch kommende Woche wieder, jeden Dienstag und jeden Donnerstag um 6, um 9 und um 20 Uhr eine halbe Stunde beten. Das ist jedem offen gestellt. Gehst auf unsere Homepage, direkt auf die Titelseite, scrollst runter, da hast du diese Gebetszeiten, klickst dich ein, unten einfach Button drücken und du kommst in die Zoom-Meetings rein. Und wir beten eine halbe Stunde. Ganz bewusst, morgens früh um 6, da ist die Welt noch in Ordnung, ja, da ist noch viel Ruhe da, wenn es gar nicht anders geht. Oder um 9, für manche ist das so die Zeit, bevor sie dann in ihr tägliche Arbeiten reinkommen, oder um 20 Uhr. Wir haben bewusst diese Zeit ein bisschen rausgelegt. Sei dabei. Und ich merke, das ist so ein Riesengewinn, auch für mich. Ich denke manchmal, oh ja, 20 Uhr, eigentlich müsste ich doch noch hier Predigt vorbereiten. Und einfach zu sagen, nein, ich nehme jetzt die Zeit, eine halbe Stunde mit meinen Geschwistern Gott suchen und da zu sein. Und dann stell dich einfach ihm. Unterstell dich ihm, unterstell deinen Geist, deine Seele, seine Autoritäten. Galater 5, Vers 13, 16 steht, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Ja, führt uns nicht in Versuchung. Das heißt, ich unterstell mich ihm. Und auch dafür werde ich jetzt noch beten, dass der Heilige Geist dich erfüllt. Dass du das auch für dich erkennst, wo die Gefahren sind. Wo die roten Lampen angehen und wie du das dann umsetzen kannst. Und Herr, ich stelle das vorne an, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und wenn du das sagst, dass wir so beten können, beten dürfen, dann wird das auch passieren. Und ich bitte dich jetzt zuallererst für diejenigen unter uns, die jetzt das anschauen, anhören, die irgendwo, ja, keine Beziehung zu dir haben. Und irgendwo so ganz allein mit den ganzen Dingen zurechtkommen müssen, die um sie herum sind. Die auch merken, da sind Stärken da, aber die werden mir auch immer wieder zu Schwächen. Und ich bitte jetzt, möchte jetzt für diejenigen beten, jetzt gerade im Moment, dass du kommst und in diese offenen Herzen hineinkommst. Und wenn du das jetzt bist, dann möchte ich dich bitten, dass du das jetzt einfach hier so für dich persönlich nachsprichst, auch wenn du diesen Video erst später anschaust, wo gerade jetzt im Moment passiert etwas, dass du einfach so betest. Vater im Himmel. Ich erkenne, dass ich dich brauche. Ich schaffe das allein nicht. Und ich möchte jetzt alles bekennen, was mich bisher von dir getrennt hat. Und ich lade dich jetzt ein in mein Leben. Bekenne dir alle, ja, nicht nur die Versuchung, sondern da, wo ich gefallen bin, da, wo ich am Boden bin. Ich lege dir alles hin. Und ich bitte dich, erlöse mich von dem Bösen. Du bist ans Kreuz gegangen, um mich zu erlösen. Und ich will jetzt an dich glauben, dass du mir Vergebung gibst, dass du mir neues Leben schenkst. Und ich lade dich jetzt ein in mein Leben. Sei du mein Herr. Ich möchte dir folgen. In Jesu Namen. Und ich möchte dir zusprechen, wenn du dieses Gebet mitgebetet hast. Das heißt in Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht und die Macht, Kinder Gottes zu sein, die an seinen Namen glauben. Recht, Kinder Gottes zu sein. Exousia. Du bist bevollmächtigt. Und du darfst das immer wieder ansprechen. Und wenn du wieder in Versuchung kommst, wenn du fällst, kannst du wissen, er vergibt. Er stellt dich wieder her. Und vergib uns unsere Schuld, hieß es ein Satz vorher. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Dafür ist er von den Toten auferweckt worden, um das Böse zu besiegen. Und ich möchte dich jetzt noch für meine Geschwister bitten. Ich möchte dich für uns alle bitten, die wir ständig mit diesen Versuchungen um uns herum zu tun haben. Allein schon, weil wir alle Stärken haben und mit diesen Stärken auch Schwächen haben. Und wir legen dir das jetzt alles hin. Und ich möchte dich bitten, dass du in unser Herz reinkommst, dass du uns neu machst, dass du uns vergibst, wiederherstellst. Und ich bitte dich jetzt in diesem Moment um die Kraft deines Heiligen Geistes. Ganz am Anfang heißt es, am Anfang der Gemeinde, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und dann könnt ihr meine Zeugen sein. Und ich bitte dich, dass du meine Geschwister jetzt erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Dass du ihnen hilfst, dass sie erkennen können, auch demütig ihren Weg gehen, auch demütig mit ihren Stärken umgehen. Dass sie wissen, dass in diesen Stärken sehr schnell auch die Schwächen zutage treten. Und dass du da bist und das mit deinem Geist erfüllst und mit deiner Kraft da bist und uns umgibst. Und so geh du jetzt echt mit uns, wenn wir jetzt in die kommende Woche reingehen, in all dem, was da auf uns zukommt. In Jesu Namen. Amen. In diesem Sinne freue ich mich, mit euch unterwegs zu sein und ich bin gespannt, was Gott euch aufs Herz gelegt hat, jetzt auch für die kommenden Tage. Ihr dürft gerne auch immer wieder Feedback geben, das ist wunderbar. Und wenn du jetzt irgendwie persönlich auch berührt bist und sagst, eigentlich müsste ich jetzt ein Gebet haben, dass jemand für mich betet, da wollen wir jetzt Folgendes machen. Wir blenden im Bildschirm eine E-Mail-Adresse ein, da kannst du dich hinwenden. Und wenn du da eine Mail schreibst, dass du Gebet haben möchtest, dann gib bitte noch deine Telefonnummer an oder vielleicht auch nur deine E-Mail-Adresse, wo man sich mit dir in Kontakt setzen kann. Und wir rufen dich dann zurück. Vielleicht gibst du auch noch eine Uhrzeit an. Also entweder Telefon, Uhrzeit, wie du das auch immer machen willst. Und wir rufen dich dann zurück. Wir setzen uns mit dir in Verbindung und beten einfach für dich. Das ist im Moment die einfachste Möglichkeit. Das wird alles sehr vertraulich behandelt, das ist völlig klar. Aber das ist im Moment die beste Möglichkeit, wie wir mit dir in Verbindung stehen können, gerade auch, wenn Gott dich persönlich anspricht. Und so wünsche ich dir jetzt echt Gottes Kraft, Gottes Segen. Ja, genauso wie wir diesen Satz angeschaut haben und dass er dich nicht in Versuchung führt, beziehungsweise in der Versuchung führt, dir Kraft gibt und dich errettet vor dem Bösen. Gott segne dich. Tschüss.
Durch diese Zeiten zeigen sich vielleicht ganz neue Stärken und Schwächen, die wir so noch gar nicht kannten, bei uns selber persönlich, aber auch bei uns im Umfeld, bei Verwandten, Familie, bei uns im Gesundheitssystem, bei der Organisation des öffentlichen Lebens im ganzen Staatswesen, wird plötzlich alles auf die Probe gestellt und so auch wir persönlich. Und deswegen möchte ich euch hier nochmal Mut machen, nicht in Panik zu verfallen, machen wir sowieso nicht, aber auch nicht zu sagen, es wird schon alles wieder, sondern ich glaube, Gott möchte wirklich, und das ist mein Verständnis, wie ich es auch in der Bibel lese, durch solche Sachen eine Umkehr bewirken, dass wir wieder zurück zu ihm kommen, zurück in die Kammer unseres Herzens, dass wir zurück uns im Gebet an ihn wenden. Und deswegen möchte ich euch echt Mut machen, jetzt diese Predigt mitzunehmen. Wir werden jetzt direkt danach kommen, der Gebets-Countdown. Nutzt die Zeit einfach, zumindest mal diese 3 Minuten ins Gebet zu gehen. Und auch wenn du überhaupt nichts damit anfangen kannst und denkst, was soll das, warum soll ich mich jetzt hier hinsetzen? Mir ging es ganz genauso. Bei mir hat es auch eine Weile gedauert, bis mir das wirklich was gebracht hat, in Anführungsstrichen. Aber es ist umkämpft und es ist genau deswegen umkämpft, weil es halt so kraftvoll ist und weil es halt so viel bringt, das einfach zu tun, auch wenn es so unscheinbar ist. Deswegen mache ich Mut, wenn ihr allein seid, wenn ihr als Familie seid, wenn ihr zu zweit seid, setzt euch hin, betet einfach. Auch wenn es sich komisch anfühlt, betet einfach. Es hilft wirklich.